Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ulla Hahn gehört zu den bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen hierzulande und das schon seit Jahrzehnten. Als junge Lyrikerin wurde sie Anfang der 1980er Jahre vom Altmeister Marcel Reich-Ranitzky entdeckt, gefeiert. Der ließ sie dann aber spektakulär fallen, als Ulla Hahn begann, Romane zu schreiben. Ihrem Publikum war das allerdings Schnurz. Die Bücher wurden Riesenerfolge. Zuletzt war es eine ganze Roman-Tetralogie, in der die gesamte Geschichte der Bundesrepublik aus der weiblichen Perspektive einer umwerfenden Heldin geschildert wurde. Nun aber legt Ulla Hahn einen komplett anderen Blick an in Tage in Vitopia, dem neuen Roman, der übermorgen offiziell erscheint. Ulla Hahn ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet, wo sie lebt, im Studio des Norddeutschen Rundfunks. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hahn.
Guten Morgen, Herr Scheu.
Hunderttausende Leserinnen und Leser haben ihre vier Romane mit Hilla Palm verschlungen. Ihrer Lebensgeschichte. Jetzt müssen sich ihre Fans ja mal wieder auf eine männliche Hauptfigur einstellen. Und zwar eine ganz andere allerdings. Der Held ist kein größerer als ein Eichhörnchen. Wie sind Sie denn auf diesen kleinen Kerl gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Und die hat auch wieder, so wie meine Romane, auf die Sie gerade hingewiesen haben, die hat sogar auch wieder autobiografische Züge. Denn es war tatsächlich im letzten Winter, als der zu Ende ging, da saß eines Tages ein Eichhörnchen auf unserem Sommertisch auf dem Balkon. Im Roman ist dieser Balkon allerdings eine Veranda, weil Veranda ist ja ein sehr viel schöneres Wort als Balkon. Da bricht bei mir die Lyrikerin gnadenlos mit der Wirklichkeit. Also, da saß also dieses Eichhörnchen und guckte zum Fenster rein, so als wollte es sagen, na, was gibt's denn Neues? Ist ja hier irgendwie so düster alles. Naja, und das tat es ein paar Mal und dann haben wir gedacht, das hat vielleicht Hunger, dann haben wir ihm Nüsse gegeben und so hat sich das entwickelt und dann ist es eines Tages tatsächlich durch das Fenster gesprungen und saß in meinen Bücherregalen. Es war also auch ein kluges, wissbegieriges, neugieriges Tierchen. Ja.
Er hat auch einen Namen. Wendelin Kretschnuss heißt er. Thomas Mann-Leser könnten hier die Ohren spitzen.
Ja, Bravo!
Im Dr. Faustus, da gibt es einen Wendel Kretschmann, skurrilen Musiklehrer. Sie lachen schon. Richtig, ja. Richtig getippt, ja?
Jawohl, 5 richtige. Sie haben noch einen, dann haben Sie 6.
Doch einen? Wieso?
Was ist das? Naja, Sie können ja weiterraten.
Okay, auf jeden Fall ist Ihr Wendelin hochgebildet. Ja. Er kann denken, er kann schreiben, kennt die Literatur und Geistesgeschichte in- und auswendig. Wie geht denn das alles so in so einen kleinen Kopf?
Ja, na, er hat ja gute Unterstützer, denn die Veranda, die passt zu dem Haus zweier Leute. Der Mann ist Philosoph und die Frau ist Kognitionswissenschaftlerin. Das ist ja auch so ein Fach, wo man nicht weiß, warum man alles weiß, aber man weiß es. Und ja, mit denen steht er in engem geistigen Kontakt, denn es gibt ja mittlerweile einen Translator, nicht wahr, der also zwischen den Menschen und Tieren vermittelt.
Wenn Sie jetzt also sich zum Sprachrohr für den kleinen Wendelin gemacht haben, Frau Hahn, um was geht es ihm denn? Was hat er vor? Was für eine Geschichte hat er denn uns zu erzählen?
Naja, der Wendelin, der findet erstmal die Menschen unglaublich faszinierend. Also er hört da zum Beispiel die Musik von Schubert und auch andere Musiken und er liest und dann sagt er, meine Güte, ihr wisst doch so viel, warum passt ihr nicht besser auf eure Erde auf, die euch das doch alles gegeben hat? Und das ist jetzt dieser Blick, den Wendelin hat, dieser verfremdende Blick, der mir erlaubt, mal so richtig vom Leder zu ziehen auch und ohne immer diese Schwere dabei zu haben, nicht wahr? Ich kann mich auch über die Menschen lustig machen und ja, so ist dieser Roman dann entstanden. Und er hat einen Sohn. Der ist so das, was man früher einen 68er genannt hätte. Heute ein sehr umweltbewusster Mensch. Vielleicht ist er bei Fridays for Future. Ich weiß es nicht. Maria und Josef, die beiden erwachsenen Philosophen und Kognitionswissenschaftlerinnen, die sind auch bei Fridays for Future, ohne dass ich das weiter thematisiere. Jedenfalls machen sie sich Sorgen um die Umwelt und ziehen in den Hambacher Forst.
Genau, das ist die erste konzertierte Rettungsaktion,
Richtig. Wo
die große Rodung ansteht, ganz aktuell. Was passiert denn dort?
Naja, da tun sich dann die Tiere mit den Menschen erstmals zusammen und schaffen es dann auch, also es kommt dann von der Alster ein Fischreiher, der ist mitgekommen, der erweist sich da als fantastischer Dirigent. Alle Vögel sind schon da, das Lied, das kennt ja wohl jeder. Und das wird dann geschmettert, als die Polizei anrückt und die kleinen Vögel und die Tiere, die stürmen gegen die Polizisten, die da aufmarschieren, an. Die Vögel scheißen ihnen auf die Köpfe, dass es nur so klatscht. Und dann wird das Lied gespielt. Und, was sage ich, der Polizist, der das Ganze anführt, reißt seinen Schlagstock hoch und dirigiert mit.
Das ist also die erste Öko-Action à la Wendelin. Zentrum und Höhepunkt des Romans sind aber dann die Tage in Vitopia. Das ist ein Weltkongress, nicht nur der Tiere, sondern ja, eine Versammlung aller großen Geister der Menschheit. Die Kongressleitung haben Karl Marx und Thomas Morus. Marx muss man nicht erklären, Morus vielleicht schon, 16. Jahrhundert, britischer Lordkanzler und Schriftsteller und Verfasser des Romans Utopia. Ja. So ist dieses Wort in die Welt gekommen. Danach ist auch ihr Romantitel geformt, Frau Hanne, Vitopia.
Ja, vollkommen richtig. Aber dieses Utopia, das bedeutet ja kein Ort, den gibt's gar nicht. Aber Vitopia, das ist ja das Leben. Und dieses Leben, das soll ja geschützt werden. Und das ist kein Utopia, sondern das ist täglich unsere Aufgabe. Und aber wissen Sie, wenn man darüber spricht, klingt das immer alles wieder so ernst und bedrohlich. Und ich wollte aber das in dem Roman auch mit einer Leichtigkeit versehen, dass wir eben keinen Grund haben zu verzweifeln, sondern im Gegenteil, dass wir froh sein dürfen, dass wir jetzt und hier auf der Erde leben, solange sie noch so wunderschön ist. Die Augen dafür wollte ich auch mal wieder öffnen, für klitzekleine Kleinigkeiten. Man muss keine Kreuzfahrt machen, um zu wissen, wie wunderbar ein Meer rauscht oder auch nur ein Bächlein plätschert. Ja, also ich wollte da mit dieser Leichtigkeit nochmal aufmerksam machen, was wir tun müssen.
Unser Gespräch, Frau Hahn, passt perfekt zum Goethe-Geburtstag, denn Goethe taucht auch auf mit dem persischen Dichter Hafiz.
Ja.
Und auf diesen Tagen in Utopia, da wird versammelt, da wenden wirklich alles, was Rang und Namen hat. Franz von Assisi, die Weltmutter Gaia, Francis Bacon, Darwin. Also die Hochprominenz von Kultur, Kunst und Wissenschaft. Ein Auftritt hat mir besonders imponiert, als Friedrich Schiller und Bob Dylan zusammen die Bühne betreten. Also das ist wirklich ein Hammer. Duo, Frau Hahn. Auf die Idee muss man erst mal kommen.
Aber wissen Sie, es ergibt dann auch eins das andere. Als ich gesehen habe, wie dann Hafiz und Goethe dann da stehen nach dem Buredanz, ja, das ist ja so eine Verbeugung wieder vor meiner Heimat, vor Köln und dem Rheinland. Da spielen ja dann der Beethoven und der Louis Armstrong, ja, die spielen dann ja Freude schöner Götterfunk, ach Mensch, komm. Und dann dachte ich, dann nehme ich die beiden noch und die beiden noch. Also erstmal Goethe und Hafiz, die schunkeln dann zu Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident. Also dann mussten natürlich auch Schiller noch mit rein. Und wer liegt denn da näher als Bob Dylan, nicht wahr, mit den Rolling Stones?
Wir dürfen jetzt nicht alles verraten, Frau Hahn.
Ja,
ich musste sehr oft lachen beim Lesen. Dann wiederum habe ich aber doch gedacht, na ja, klar, Save the Planet, Fridays for Future, wissen wir ja alles, Message ist doch sonnenklar. Muss ich mir das jetzt von so einem aufgedrehten Bildungsbürgerhörnchen erzählen lassen? Haben Sie beim Diktat nicht zwischendurch auch gedacht, Mensch, Mendelin, hast du es nicht eine Nummer kleiner?
Doch, und das sagt er ja auch. Er ist ja durchaus selbstkritisch. Er sagt ja zu seinen Leserinnen und Lesern, also wisst ihr, wenn euch das jetzt zu viel wird, ich mache das beim Lesen auch oft, ich wische dann mit feuchter Pfote einfach ein paar Seiten weiter. Das ist durchaus erlaubt, weil gerade Sie auf Thomas Mann zu sprechen kamen, nicht wahr? Was glauben Sie, wie oft ich das im Zauberberg gemacht habe, wenn Nafta und Settembrini mal wieder loslegten?
Na sowas, über Pilatat, den großen Tom. Promi überblättert, Frau Hahn. Na, sowas aber. Aber ich verstehe, weiß genau, was Sie meinen. Mir ging es im Dr. Faustus bei Wendel Kretschmars Musikpassagen öfter mal so. Wissen Sie, ich wohne ja an einem Friedhof und da gibt es massig Eichhörnchen und finde das immer so toll, wenn die da sich gegenseitig durch die Bäume jagen. Und manchmal werfe ich vom Balkon eine Handvoll Nüsse über die Mauer. Jetzt weiß ich durch Wendelin Ulla, bloß keine Erdnüsse.
Nein, nein.
Warum denn nicht?
Ja,
das vertragen die nicht, ne?
Nein, das vertragen die überhaupt nicht. Sie sollen dadurch, ich kann mir darunter nichts Rechtes vorstellen, Blähungen kriegen. Oh. Also bei Eichhörnchen nichts vorstellen. Also das sollte man nicht tun.
Schon mindestens das lernen wir und ganz viel mehr noch aus Ihrem süßen Roman. Eine kleine Erkenntnis neben der vielen anderen großen wichtigen Tage in Vitopia, so heißt der neue Roman
aber,
von Ulla Hahn.
Moment, ja, Herr Scholl, mir ist etwas noch sehr wichtig, was jetzt zu sehr unter den Tisch fällt. Und zwar sind das zweierlei Sachen. Einmal die Kluft zu schließen zwischen naturwissenschaftlichem Wissen und poetisch-religiösem. Deswegen versammle ich ja auch aus diesen beiden Sphären große Geister, die sich immer schon mit diesen Themen beschäftigt haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich auch ein bisschen die Angst und auch die Unkenntnis nehmen will vor dem, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet und was die für uns, Entschuldigung, und was die für uns und bei dieser Aktion Rettet den Planeten leisten kann und auch leisten muss. Es geht nicht ohne die Daten, die erheben und das, was wir da lernen können.
Frau Hahn, 30 Sekunden dauert noch die Datenübertragung aus Hamburg. So viel haben wir noch. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Ich danke Ihnen aber sehr auch noch für diese wichtigen Worte zum Schluss. Und alles Liebe, alles Gute für Sie und Ihren Roman.
Und das bestimmt noch mit reinnehmen.
Machen Sie es gut. Jo, dankeschön. Tschüss. Ulla Hahn im Deutschlandfunk Kultur. Und der neue Roman ist im Penguin Verlag erschienen mit 250 Seiten für 24 €.